Vor rund 2,5 Millionen Jahren begann ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte, das wir heute als Steinzeit bezeichnen. Es war die Epoche, in der unsere frühen Vorfahren lernten, ihre Umwelt nicht nur passiv zu erdulden, sondern aktiv zu gestalten. Der entscheidende Schritt war die Herstellung von Werkzeugen, eine Fähigkeit, die den Unterschied zwischen Tier und Mensch markierte und die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen bildete. Die ältesten bekannten Steinwerkzeuge stammen aus Ostafrika, genauer aus Fundplätzen wie Olduvai in Tansania. Archäologen sprechen von der Olduvan-Kultur, benannt nach dieser Region. Die Werkzeuge waren auf den ersten Blick unscheinbar, grob behauene Geröllstücke, die zu scharfen Kanten geschlagen wurden, um Fleisch zu schneiden, Knochen aufzubrechen oder Pflanzen zu bearbeiten. Doch hinter diesen Steinen verbarg sich eine Revolution. Mit jedem Schlag auf den Kernstein zeigte sich das wachsende Bewusstsein unserer Vorfahren für Planung, Technik und den Nutzen von Gegenständen. Diese Werkzeuge veränderten den Alltag fundamental. Früher mussten die frühen Hominiden sich auf rohe Kräfte, Zähne oder Zufallsfunde in der Natur verlassen. Nun konnten sie gezielt Knochen von Großtieren öffnen, um an das nährstoffreiche Knochenmark zu gelangen oder Pflanzen effektiver zerkleinern. Die Ernährung wurde vielfältiger, energiereicher, ein entscheidender Vorteil für die Entwicklung des Gehirns. Zugleich waren die Werkzeuge nicht nur reine Gebrauchsgegenstände. Ihre Herstellung erforderte Voraussicht. Welcher Stein eignete sich am besten? Wo konnte man ihn beschaffen? Wie musste man ihn schlagen, um eine brauchbare Kante zu erhalten? Mit diesen Überlegungen setzte ein Prozess ein, der den frühen Menschen von anderen Tieren abhob, der bewusste, geplante Eingriff in die Umwelt. Die Oldoan-Werkzeuge markieren also den Beginn einer langen Entwicklungslinie, die sich über Hunderttausende von Jahren fortsetzte. Was schlicht mit behauenen Geröllen begann, sollte sich zu immer raffinierteren Formen entwickeln, Faustkeile, Speerspitzen, später polierte Äxte und schließlich Metallwaffen. Doch der erste Schritt, der die Tür in diese Welt öffnete, war jener Moment in Afrika, als ein früher Mensch zum Stein griff und ihn nicht mehr nur als Waffe, sondern als gestaltetes Werkzeug verstand. So begann die Steinzeit, nicht mit einem Knall, sondern mit einem einfachen Schlag auf einen Felsbrocken. Ein scheinbar kleiner Akt, dessen Folgen größer waren als jede Naturkraft, der Beginn menschlicher Kultur. Altsteinzeit. Die längste Phase der Menschheitsgeschichte ist die Altsteinzeit, das Paläolithikum. Sie umfasst mehr als 2 Millionen Jahre, von den ersten Steinwerkzeugen bis zum Beginn der Sesshaftigkeit. In dieser gewaltigen Zeitspanne formte sich der Alltag unserer Vorfahren zu einem Leben, das geprägt war von ständiger Bewegung, Anpassung und dem Überlebenskampf in einer unberechenbaren Natur. Die Menschen jener Epoche lebten als Jäger und Sammler. Es gab keine festen Häuser, keine Äcker, keine Viehherden. Stattdessen zogen kleine Gruppen von vielleicht 20 bis 30 Personen durch die Landschaft, immer auf der Suche nach Nahrung. Männer jagten mit Speeren und Steinen Wildtiere. Frauen sammelten Beeren, Früchte, Nüsse und Wurzeln. Alles, was das Überleben sicherte, musste unmittelbar aus der Natur gewonnen werden. Diese Lebensweise bedeutete, dass Mobilität entscheidend war. Gruppen blieben nie lange an einem Ort, denn die Vorräte waren schnell erschöpft. Sie folgten den Wanderungen der Tierherden oder zogen weiter, wenn eine Region keine Nahrung mehr bot. Ihre Unterkünfte waren einfach. Höhlen boten Schutz vor Kälte und wilden Tieren. Ansonsten bauten sie provisorische Hütten aus Ästen, Gräsern und Tierhäuten. Die soziale Struktur war eng geknüpft an die Notwendigkeiten des Überlebens. Jeder trug bei, was er konnte. Kinder sammelten kleine Früchte oder Holz, Erwachsene jagten oder fertigten Werkzeuge, Ältere gaben Wissen weiter. Diese Gleichheit der Aufgaben führte vermutlich zu einer relativ egalitären Gesellschaft, in der es kaum starre Hierarchien gab. Werkzeuge spielten eine immer größere Rolle. In der frühen Altsteinzeit waren es einfache Steinschläge, später kamen Faustkeile, Klingen und erste Jagdwaffen hinzu. Mit ihnen wuchs nicht nur die Effizienz der Jagd, sondern auch das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, die Umwelt zu beherrschen. Feuerstellen wurden eingerichtet, Knochen und Häute zu Werkzeugen und Kleidung verarbeitet. Das Paläolithikum war zudem die Zeit der ersten kulturellen Ausdrucksformen. Noch bevor Ackerbau oder Städte existierten, begannen die Menschen, ihre Erfahrungen in Symbolen festzuhalten, sei es durch Ritzungen auf Knochen oder später durch Höhlenmalereien. Diese frühen Spuren von Kunst und Symbolik deuten darauf hin, dass das Leben der Jäger und Sammler nicht nur ums Überleben kreiste, sondern auch von Gedanken über Gemeinschaft, Spiritualität und Sinn erfüllt war. So war die Altsteinzeit zwar eine Epoche ständiger Unsicherheit, aber auch eine Phase erstaunlicher Kreativität. Millionen Jahre lang lebte die Menschheit in dieser Welt der kleinen, mobilen Gruppen, ohne feste Heimat, doch mit einem tiefen Wissen um Natur, Tiere und das Land. Alles, was wir heute als Kultur bezeichnen, hat hier seinen Ursprung. In der einfachen, aber überaus widerstandsfähigen Lebensweise der Jäger und Sammler. Homo habilis. Vor etwa 2,4 bis 1,6 Millionen Jahren tritt eine Gestalt auf die Bühne der Menschheitsgeschichte, die Archäologen als Homo habilis, den geschickten Menschen, bezeichnen. Mit ihm beginnt ein entscheidender Schritt. Aus einem Wesen, das lediglich Steine nutzte, wurde ein Mensch, der sie bewusst formte. Die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen, verlieh diesem Frühmenschen seinen Namen und machte ihn zum Sinnbild des Beginns menschlicher Kultur. Homo habilis lebte in Afrika, in Regionen wie dem heutigen Kenia, Äthiopien und Tansania. Körperlich war er noch weit entfernt von dem, was wir mit dem modernen Menschen verbinden. Mit einer Körpergröße von kaum mehr als 1,30 bis 1,50 Metern, langen Armen und einem eher kleinen Schädel von rund 6 bis 700 Kubikzentimetern erinnerte er stark an seine Vorfahren, die Australopithecinen. Doch der entscheidende Unterschied lag im Kopf. Das Gehirn war größer und die Art, wie es genutzt wurde, unterschied sich deutlich. Archäologische Funde aus der Oldowan-Kultur, einfache Steinschaber, Schlagwerkzeuge und Klingen zeigen, dass Homo habilis bewusst Steine bearbeitete, um scharfe Kanten zu erzeugen. Diese konnten Fleisch schneiden, Pflanzen zerkleinern oder Knochen öffnen. Damit erschloss er sich neue Nahrungsquellen, die zuvor unzugänglich waren. Besonders das reichhaltige Knochenmark und tierische Proteine gaben ihm Energie. Energie, die wiederum das Wachstum des Gehirns begünstigte. Es entstand ein Kreislauf. Werkzeuge ermöglichten bessere Ernährung, bessere Ernährung förderte die Intelligenz und größere Intelligenz führte zu noch besseren Werkzeugen. Doch Homo habilis war nicht nur Werkzeugmacher, sondern auch Überlebenskünstler. In einer Umwelt voller Raubtiere musste er wachsam sein. Wahrscheinlich lebte er in kleinen Gruppen, die sich gegenseitig schützten und Wissen weitergaben. Schon hier könnte sich eine frühe Form der Arbeitsteilung entwickelt haben. Einige suchten Nahrung, andere verteidigten die Gruppe oder stellten Werkzeuge her. Wichtig ist, dass Homo habilis nicht als fertiger Mensch verstanden werden darf. Er war ein Übergangswesen, noch stark von tierischen Merkmalen geprägt, aber mit geistigen Fähigkeiten, die eine neue Epoche einleiteten. Die Entdeckung, dass man die Natur nicht nur hinnehmen, sondern gestalten konnte, war ein qualitativer Sprung. So steht Homo habilis am Anfang einer langen Linie, die über Homo erectus und Neandertaler schließlich zum modernen Menschen führte. Mit ihm beginnt die Geschichte der aktiven Werkzeugherstellung und damit auch der bewussten Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt. Es war der erste Schritt auf einem Weg, der den geschickten Menschen letztlich zu einem denkenden Menschen machen sollte. Homo erectus. Mit Homo erectus tritt vor rund 1,8 Millionen Jahren ein neuer Menschentyp auf, der die Entwicklungsgeschichte entscheidend prägte. Sein Name bedeutet der Aufrechtgehende. Und tatsächlich verkörperte er einen bedeutenden Fortschritt. Er war der erste Vertreter der Gattung Homo, der sich dauerhaft auf zwei Beinen bewegte, mit einem Körperbau, der dem modernen Menschen schon erstaunlich ähnlich war. Noch wichtiger, er war der Erste, der Afrika verließ und sich über weite Teile der Erde ausbreitete, ein Pionier der Menschheitsgeschichte. Homo erectus war größer und kräftiger als seine Vorgänger. Mit bis zu 71 Metern Körpergröße und einem Gehirnvolumen von 800 bis über 1000 Kubikzentimetern zeigte er eine deutliche Weiterentwicklung. Sein Schädel war zwar noch flacher als der des heutigen Menschen, doch seine Intelligenz reichte aus, um komplexere Werkzeuge herzustellen. Typisch sind die sogenannten Acheleen-Faustkeile, symmetrisch geformte, scharfkantige Steinwerkzeuge, die vielseitig einsetzbar waren. Zum Schneiden, Schaben, Hacken oder Graben. Diese technologische Neuerung ist ein klarer Hinweis auf planvolles Denken und eine Vorstellung von Standardisierung. Noch bemerkenswerter ist seine Mobilität. Homo erectus war der erste Mensch, der Afrika verließ und sich über riesige Gebiete ausbreitete. Fossilien und Werkzeuge wurden in Georgien, Demanisi, auf Java und in China gefunden. Von Ostafrika aus gelangte er nach Eurasien und hielt sich dort über Hunderttausende von Jahren. Damit begann jene weltweite Expansion, die später auch Homo sapiens fortsetzen sollte. Seine Anpassungsfähigkeit war der Schlüssel zum Erfolg. Homo erectus konnte in Savannen ebenso überleben wie in Wäldern oder gemäßigten Klimazonen. Er nutzte Jagdtechniken, sammelte Pflanzen und lernte vermutlich, Beute in Gruppen zu organisieren. Auch die Nutzung des Feuers wird oft mit Homo erectus in Verbindung gebracht, wenn auch nicht überall und nicht sofort. Mit dem Feuer gewann er nicht nur Wärme und Schutz, sondern auch die Möglichkeit, Nahrung zu garen, was die Ernährung bekömmlicher und vielseitiger machte. Die Lebensweise von Homo erectus deutet darauf hin, dass er in größeren Gruppen organisiert war. Wahrscheinlich entwickelten sich hier Formen von sozialer Zusammenarbeit, die über bloßes Überleben hinausgingen. Arbeitsteilung, Pflege von Kranken und vielleicht sogar erste Ansätze von Kommunikation, die über einfache Laute hinausging. Homo erectus war eine unglaublich erfolgreiche Spezies. Über mehr als 1 Million Jahre war er auf der Erde präsent, länger als Homo sapiens bisher existiert. Sein Vermächtnis ist gewaltig. Die Verbreitung des Menschen über Kontinente, die Entwicklung standardisierter Werkzeuge, der Umgang mit Feuer und das Entstehen komplexerer sozialer Strukturen. Ohne ihn wäre der Weg zur modernen Menschheit nicht denkbar gewesen. So kann man sagen, mit Homo erectus begann der Mensch, ein Wesen der Welt zu werden, nicht länger auf Afrika beschränkt, sondern fähig, in ganz unterschiedlichen Landschaften und Klimazonen zu bestehen. Seine Wanderungen legten die Basis für die spätere Globalgeschichte unserer Spezies. Entdeckung des Feuers. Etwa vor 1 Million Jahren ereignete sich eine der folgenreichsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Der Umgang mit Feuer. Lange Zeit war Feuer für die frühen Menschen nur eine Naturgewalt, gefährlich, zerstörerisch, kaum zu kontrollieren. Doch irgendwann, vielleicht zunächst durch zufälliges Bewahren von Flammen nach einem Blitzschlag oder Waldbrand, gelang es unseren Vorfahren, das Feuer nicht nur zu fürchten, sondern zu nutzen. Diese Fähigkeit veränderte ihre Existenz so tiefgreifend, dass man sagen kann, mit dem Feuer trat der Mensch endgültig aus dem Schatten der Natur heraus. Die Kontrolle über das Feuer hatte viele Dimensionen. Zunächst bot es Schutz. Flammen hielten wilde Tiere fern, die bis dahin eine ständige Bedrohung darstellten. In dunklen Nächten oder in Höhlen bot das Licht Sicherheit und Orientierung. Mit dem Feuer konnten sich die Menschen in Regionen vorwagen, die zuvor unbewohnbar erschienen, etwa kältere Gebiete mit harschen Wintern. Wärme bedeutete Leben, und so wurde das Feuer zum entscheidenden Begleiter auf den Wanderungen aus Afrika hinaus nach Eurasien. Ebenso revolutionär war die Veränderung der Ernährung. Mit Feuer konnten Speisen gekocht, gebraten oder geröstet werden. Fleisch wurde nicht nur schmackhafter, sondern auch leichter verdaulich und weniger gefährlich, weil Krankheitserreger abgetötet wurden. Auch Pflanzen, die roh kaum genießbar waren, ließen sich durch Erhitzen verwerten. Dadurch stand den frühen Menschen eine größere Vielfalt an Nahrungsmitteln zur Verfügung, was wiederum die Energieversorgung für das wachsende Gehirn förderte. Anthropologen sehen hier einen entscheidenden Zusammenhang zwischen Feuer, Ernährung und der kognitiven Entwicklung des Menschen. Das Feuer war aber nicht nur praktisch. Es hatte auch eine soziale Komponente. Gruppen versammelten sich am Abend um die Glut. Dort wurde Nahrung geteilt. Es entstand ein neuer Raum für Kommunikation, für das Weitergeben von Wissen, für Geschichten und vielleicht die ersten Rituale. In der Glut des Feuers formte sich so etwas wie Gemeinschaftsgefühl. Der Kreis um die Flammen war ein Schutzraum, aber auch ein Ort des Denkens, Lernens und der Identität. Die Fähigkeit, Feuer nicht nur zu nutzen, sondern auch selbst zu entfachen, entwickelte sich vermutlich erst später, vor einigen 100.000 Jahren. Doch schon die frühe Kontrolle war ein entscheidender Schritt. Aus einer unberechenbaren Naturgewalt wurde ein Werkzeug, das nach Belieben nutzbar war. Die Entdeckung des Feuers steht damit für einen fundamentalen Wendepunkt. Sie machte den Menschen unabhängiger von der Natur, öffnete Türen zu neuen Lebensräumen und brachte Ernährung, Sicherheit und Gemeinschaft auf ein neues Niveau. Feuer war mehr als nur eine physische Kraft. Es war ein Kulturfaktor, der den Weg in eine neue Stufe der Zivilisation wies. Ohne Feuer hätte der Mensch kaum jene Entwicklung genommen, die ihn schließlich zum Gestalter der Welt machte. Erste Jagdwaffen. Die Jagd war seit jeher ein zentrales Element des Überlebens in der Steinzeit. Doch wirklich effizient wurde sie erst, als unsere Vorfahren begannen, gezielt Waffen herzustellen. Die ersten Speere und Faustkeile markierten einen entscheidenden Fortschritt. Sie verwandelten den Menschen vom Sammler und Aasnutzer in einen aktiven Jäger, der größere Tiere überwältigen konnte und damit Zugang zu neuen, energiereichen Nahrungsquellen erhielt. Der Faustkeil, der bereits seit rund 1,7 Millionen Jahren bekannt ist, war eines der universellsten Werkzeuge der Menschheit. Aus einem größeren Stein geformt, erhielt er durch gezieltes Abschlagen scharfe Kanten und eine spitz zulaufende Form. Er konnte schneiden, hacken, schaben, aber auch als primitive Waffe dienen. Mit Faustkeilen ließen sich Knochen aufbrechen, Tierhäute bearbeiten oder Pflanzenwurzeln freilegen. Seine Vielseitigkeit machte ihn zu einem ständigen Begleiter über Hunderttausende von Jahren hinweg. Noch bedeutender für die Jagd war die Entwicklung der Speere. Einer der ältesten Funde stammt aus Schöningen in Niedersachsen. Rund 300.000 Jahre alte Holzspeere, sorgfältig geschnitzt und ausbalanciert, sodass sie als Wurf- oder Stoßwaffen eingesetzt werden konnten. Diese Funde zeigen, dass Homo heidelbergensis und später auch Neandertaler in der Lage waren, große Tiere wie Pferde oder Rinder systematisch zu jagen, ein Hinweis auf Planung, Teamarbeit und technisches Geschick. Mit Speeren und Faustkeilen wurde die Jagd nicht mehr bloß eine Sache des Glücks oder der körperlichen Stärke. Sie wurde planbarer und effizienter. Gruppen konnten gemeinsam Tiere einkreisen, sie in Fallen treiben oder an Flussläufen und Schluchten stellen. Die Waffen verlängerten die Reichweite der Jäger und senkten das Risiko, sich im direkten Nahkampf mit gefährlicher Beute zu verletzen. Die Erfolge bei der Jagd hatten weitreichende Folgen. Mehr Fleisch bedeutete mehr Eiweiß, mehr Kalorien und eine stabilere Versorgung. Dies förderte das Wachstum des menschlichen Gehirns und erlaubte längere, kräftezehrende Unternehmungen. Zugleich entstanden neue soziale Strukturen. Die Jagd erforderte Zusammenarbeit, Koordination und Kommunikation. Wer ein Tier erlegte, musste die Beute mit der Gruppe teilen. Ein Prinzip, das Solidarität und Gemeinschaft festigte. Die ersten Jagdwaffen stehen damit für weit mehr als bloße Technik. Sie sind Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. Der Mensch sah sich nicht länger als Opfer oder Aasfresser, sondern als aktiver Gestalter seiner Umwelt, fähig, die größten Tiere zu bezwingen. Mit Speeren und Faustkeilen begann eine Tradition, die sich von der Steinzeit bis in die Moderne fortsetzte. Die stetige Verbesserung von Waffen als Schlüssel zur Sicherung von Macht, Nahrung und Einfluss. Neandertaler. Vor rund 200.000 Jahren tauchte in Europa eine Menschenform auf, die über Jahrtausende hinweg den eiszeitlichen Kontinent beherrschte. Der Neandertaler. Benannt nach dem Neandertal bei Düsseldorf, wo 1856 die ersten Überreste entdeckt wurden, gilt er heute als eine der bekanntesten, zugleich aber auch missverstandenen Figuren der Menschheitsgeschichte. Lange Zeit wurde er als plumper, geistig unterlegener Halbaffe dargestellt, doch die Forschung der letzten Jahrzehnte hat ein anderes Bild gezeichnet. Der Neandertaler war ein hoch angepasster Mensch, fähig zu Kultur, Technik und sozialem Leben. Sein Lebensraum war von extremer Härte geprägt. Inmitten der Eiszeiten Europas mit langen Wintern und nur kurzen Sommern brauchte es besondere Anpassungen, um zu überleben. Der Neandertaler war kräftig gebaut, mit breiten Schultern, kurzem Hals und einem massigen Körper, ideale Proportionen, um Wärme zu speichern. Seine Nasenhöhlen waren groß, vermutlich um die eisige Luft zu erwärmen. Alles an ihm deutet darauf hin, dass er ein Spezialist für das Leben in kalten, unwirtlichen Regionen war. Auch seine Fähigkeiten im Umgang mit Werkzeugen zeugen von Intelligenz. Die Neandertaler entwickelten die sogenannte Mousterien-Kultur. Sorgfältig gearbeitete Steinklingen, Schaber und Spitzen. Mit diesen Werkzeugen bearbeiteten sie Holz, fertigten Waffen und Kleidung, schabten Felle ab und stellten aus Knochen nützliche Geräte her. Funde belegen, dass sie nicht nur simple Werkzeuge schlugen, sondern standardisierte Formen kannten. Ein Hinweis auf Planung und Traditionsweitergabe. Die Jagd spielte im Alltag eine zentrale Rolle. Neandertaler stellten sich mit Speeren großen Tieren wie Mammuts, Wollnashörnern oder Bisons. Knochenfunde mit Abnutzungsspuren deuten darauf hin, dass sie ihre Waffen gezielt als Stoßspeere einsetzten, um Beute in unmittelbarer Nähe zu töten. Dies war gefährlich und verlangte mutiges, koordiniertes Vorgehen. Doch die Jagderfolge sicherten ihnen eine reichhaltige Ernährung, ergänzt durch Pflanzen, Beeren und Nüsse, die sie sammelten. Darüber hinaus zeigen archäologische Funde, dass Neandertaler über kulturelle und spirituelle Praktiken verfügten. Sie bestatteten ihre Toten manchmal mit Beigaben wie Werkzeugen oder Blumen. Dies deutet auf eine Vorstellung von Jenseits oder zumindest Respekt vor den Verstorbenen hin. Schmuckstücke aus Tierzähnen und durchbohrte Muscheln lassen erahnen, dass sie auch ästhetische Bedürfnisse hatten. Ihre Fähigkeit, Feuer zu kontrollieren, schuf Wärme und Licht und machte sie unabhängiger von den Naturgewalten. Und schließlich war da noch der Kontakt mit dem Homo sapiens. Als der moderne Mensch vor etwa 40.000 Jahren nach Europa kam, lebte der Neandertaler bereits dort. Begegnungen zwischen beiden Arten führten nicht nur zu Konflikten, sondern auch zu Vermischung. Genetische Spuren des Neandertalers finden sich bis heute in der DNA vieler Menschen außerhalb Afrikas. Vor etwa 30.000 Jahren verschwand der Neandertaler. Ob durch klimatische Veränderungen, den Konkurrenzdruck des Homo sapiens oder eine Kombination aus beidem, sein Ende markierte den Übergang zu einer neuen Epoche. Doch er blieb kein vergessener Zweig. Vielmehr zeigt die moderne Forschung, dass er uns näher steht, als man lange dachte. Ein Bruder des modernen Menschen, der unter härtesten Bedingungen eine beeindruckende Kultur und Lebensweise entwickelte. Homo sapiens. Vor etwa 300.000 Jahren trat in Afrika eine neue Menschenform auf, die die Weltgeschichte nachhaltig prägen sollte. Der Homo sapiens, der weise Mensch. Mit ihm beginnt das Kapitel des modernen Menschen, unserer eigenen Art. Seine Entstehung markierte nicht nur eine biologische, sondern auch eine kulturelle Revolution. Er besaß größere geistige Fähigkeiten, ein komplexeres Sozialleben und das Potenzial, den gesamten Planeten zu erobern. Die ältesten Fossilien, die eindeutig dem Homo sapiens zugeordnet werden, stammen aus Jebel Irhoud in Marokko und sind rund 300.000 Jahre alt. Körperlich war dieser frühe Mensch bereits weitgehend modern. Ein leichterer Knochenbau, ein flacheres Gesicht, eine hohe Stirn und ein Gehirnvolumen von etwa 1.400 Kubikzentimetern, vergleichbar mit dem heutigen Menschen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern war Homo sapiens anpassungsfähiger und konnte in ganz unterschiedlichen Umwelten überleben. Das Besondere lag jedoch nicht allein im Körper, sondern im Geist. Homo sapiens entwickelte Sprache in einer Komplexität, die über einfache Laute hinausging. Dies erlaubte nicht nur die Weitergabe von Wissen, sondern auch das Planen größerer Unternehmungen und das Bilden stabiler Gemeinschaften. Auch Symbolik spielte früh eine Rolle. Schmuck, eingeritzte Muster und später Höhlenmalereien belegen die Fähigkeit zur Abstraktion und zur Darstellung von Ideen. Von Afrika aus begann die große Wanderung. Vor etwa 100.000 Jahren verließen Gruppen den Kontinent und breiteten sich über den Nahen Osten, Asien und schließlich Europa aus. Vor rund 50.000 Jahren erreichten sie Australien, vor etwa 15.000 Jahren Amerika. Auf diesen Wegen trafen sie auf andere Menschenarten, wie Neandertaler oder Denisova-Menschen, und vermischten sich teilweise mit ihnen. Dennoch setzte sich Homo sapiens durch, nicht zuletzt dank seiner Flexibilität, seiner sozialen Organisation und seiner Fähigkeit, Werkzeuge und Techniken ständig zu verbessern. Die Werkzeuge dieser Zeit wurden feiner und spezialisierter. Statt grober Faustkeile schufen Homo sapiens Klingen, Harpunen und Nadeln. Mit Nadel und Faden fertigten sie Kleidung, die selbst extreme Kälte erträglich machte. Sie bauten Hütten, nutzten Feuer meisterhaft und entwickelten Jagdmethoden, die auf Kooperation und Strategie beruhten, etwa das Treiben ganzer Herden in vorbereitete Fallen. Doch Homo sapiens war nicht nur ein Techniker und Jäger. Er war auch ein Künstler und Denker. In dieser Epoche entstanden die ersten Höhlenmalereien, Musikinstrumente und Statuetten. Rituale und Bestattungen zeigen, dass er über Leben und Tod nachdachte und möglicherweise an eine spirituelle Welt glaubte. So wurde Homo sapiens zur dominanten Menschenart. Nicht durch rohe Kraft, sondern durch seine Fähigkeit zu denken, zu planen, zu kooperieren und zu träumen. Von den Savannen Afrikas aus verbreitete er sich über die gesamte Erde, besiedelte Wüsten, Wälder, Steppen und schließlich sogar arktische Regionen. Mit seiner Ankunft begann die eigentliche Weltgeschichte. Homo sapiens war nicht mehr nur ein Teil der Natur, er wurde zum Gestalter. Seine Werkzeuge, seine Sprache und seine Kultur ebneten den Weg in die Zukunft, die zur Landwirtschaft, zu Städten, zu Reichen und schließlich zur modernen Zivilisation führen sollte. Höhlenmalerei. Vor rund 40.000 Jahren begann der Mensch, etwas zu erschaffen, das weit über das bloße Überleben hinausging. Kunst. In den Tiefen von Höhlen entstanden Bilder, die bis heute zu den faszinierendsten Zeugnissen der Menschheitsgeschichte gehören. Die Höhlenmalereien von Lascaux in Frankreich und Altamira in Spanien sind die bekanntesten Beispiele, Meisterwerke, die zeigen, dass der Homo sapiens nicht nur Jäger und Sammler, sondern auch ein Wesen voller Symbolkraft, Vorstellung und Kreativität war. Die Darstellungen sind erstaunlich lebendig, mit roter, gelber, brauner und schwarzer Farbe, gewonnen aus Mineralien und Holzkohle, malten die Menschen Tiere, die für ihr Leben zentral waren. Bisons, Pferde, Hirsche, Mammuts. Manche Bilder wirken fast dreidimensional, als hätten die Künstler bewusst die natürlichen Formen der Höhlenwände genutzt, um Bewegung und Dynamik zu erzeugen. Besonders eindrucksvoll sind die große Halle der Stiere in Lascaux oder die mächtigen Bisons von Altamira, Bilder, die eine künstlerische Reife zeigen, die man von primitiven Jägern kaum erwarten würde. Die Frage, warum diese Kunst entstand, beschäftigt die Forschung bis heute. Manche sehen darin eine Art Jagdmagie. Indem man Tiere malte, wollte man ihren Geist beschwören und den Jagderfolg sichern. Andere vermuten spirituelle Rituale, vielleicht Schamanismus, in dem die Höhle selbst als Tor zur Anderswelt verstanden wurde. Wieder andere deuten die Malereien als Ausdruck von Gemeinschaft und Wissen, eine visuelle Sprache, die Geschichten erzählte und Traditionen festhielt. Eines ist sicher. Diese Kunstwerke hatten eine tiefe Bedeutung. Sie entstanden nicht im Alltag, sondern oft in schwer zugänglichen Teilen der Höhlen, tief im Dunkel, nur erhellt vom Schein der Fackeln. Schon der Weg dorthin war ein ritueller Akt. Wer malte, schuf nicht nur Bilder, sondern betrat eine symbolische Welt, in der Natur, Mensch und Übernatürliches miteinander verwoben waren. Bemerkenswert ist auch die Technik. Die Menschen verwendeten nicht nur Malfarben, sondern ritzten Linien, schattierten Flächen und experimentierten mit Perspektiven. Manche Szenen deuten auf Erzählungen hin, vielleicht frühe Mythen oder Jagdgeschichten. Auch Handabdrücke, die an den Wänden gefunden wurden, sind wie Signaturen, persönliche Zeugnisse aus einer Zeit, in der Individualität sichtbar wird. Die Höhlenmalereien sind damit weit mehr als bloße Dekoration. Sie sind ein Spiegel des Bewusstseins, der Fähigkeit, Symbole zu schaffen, die Realität zu deuten und eine geistige Welt zu formen. In ihnen zeigt sich, dass der Homo sapiens nicht nur Werkzeuge schmiedete und Tiere jagte, sondern auch träumte, dachte und sich selbst im Kosmos verortete. Mit der Kunst der Höhlen begann die Geschichte der Kultur, eine Geschichte, die bis heute anhält. Denn in jedem Bild von Lascaux oder Altamira begegnet uns nicht nur ein Bison oder ein Pferd, sondern der Anfang jener Kreativität, die den Menschen zu dem machte, was er ist. Ein Wesen, das seine Welt nicht nur erlebt, sondern sie auch in Bildern und Geschichten festhält. Venusfiguren. Etwa vor 30.000 Jahren begann der Mensch, neben Malereien und Ritzzeichnungen auch Skulpturen zu schaffen. Unter den ältesten Kunstwerken der Menschheit ragen die sogenannten Venusfiguren hervor, kleine Statuetten, oft aus Stein, Knochen oder Elfenbein geschnitzt, manchmal auch aus Ton geformt. Sie zeigen in stark übertriebener Weise weibliche Körpermerkmale wie große Brüste, breite Hüften und betonte Gesäße. Zu den bekanntesten gehört die Venus von Willendorf aus Österreich, die rund 25.000 Jahre alt ist. Die Venusfiguren faszinieren bis heute, weil sie einen Einblick in die Gedankenwelt unserer Vorfahren geben. Ihre Deutung ist nicht eindeutig, doch viele Forscher sehen in ihnen Symbole für Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und Fortpflanzung. In einer Zeit, in der das Überleben ständiger Unsicherheit unterlag, war die Fähigkeit, Kinder zu gebären und die Gruppe zu erhalten, von existenzieller Bedeutung. Die übertriebenen Formen könnten also Ausdruck eines idealisierten Frauenbildes gewesen sein, nicht im ästhetischen Sinn, wie wir es heute verstehen, sondern als Verkörperung von Leben, Nahrung und Kontinuität. Andere Deutungen gehen weiter. Manche sehen in den Figuren Amulette, die bei Schwangerschaften Schutz bringen sollten, oder Kultobjekte, die in Ritualen verehrt wurden. Ihre weite Verbreitung, Funde reichen von Frankreich bis Sibirien, spricht dafür, dass die Idee hinter den Venusfiguren kein lokales Phänomen war, sondern in vielen Kulturen der Altsteinzeit eine zentrale Rolle spielte. Bemerkenswert ist auch, dass viele dieser Statuetten kein Gesicht haben. Statt individueller Züge steht der Körper im Mittelpunkt. Dies deutet darauf hin, dass die Figuren nicht konkrete Frauen darstellen sollten, sondern Archetypen, universelle Symbole, die über das Individuum hinauswiesen. Die Herstellung solcher Objekte zeigt zudem, wie weit das künstlerische und handwerkliche Können des Homo sapiens bereits entwickelt war. Mit einfachen Werkzeugen schufen die Menschen detaillierte und fein gearbeitete Skulpturen, die bis heute erstaunlich modern wirken. Die Venusfiguren sind damit mehr als nur kleine Statuetten. Sie sind Fenster in eine Welt, in der Spiritualität, Überleben und Kunst eng miteinander verwoben waren. Sie erzählen von der Bedeutung der Fruchtbarkeit in der Steinzeit, von Ritualen und Glaubensvorstellungen, die wir nur erahnen können, und sie bezeugen den Drang des Menschen, Symbole zu schaffen, die weit über den Alltag hinausweisen. In ihnen lebt eine Vorstellung fort, die universell und zeitlos ist, die Verehrung des Lebens selbst. Bestattungen. Einer der eindrucksvollsten Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit ist der Moment, in dem Menschen begannen, ihre Toten bewusst zu bestatten. Schon vor mehr als 100.000 Jahren legten Neandertaler und später auch Homo sapiens ihre Verstorbenen nicht einfach beiseite, sondern gaben ihnen einen Platz in der Erde, oft mit Beigaben wie Werkzeugen, Nahrung oder Schmuck. Diese Handlungen sind ein tiefer Einblick in die geistige Welt unserer Vorfahren. Sie zeigen, dass der Tod nicht als bloßes Ende verstanden wurde, sondern dass man an etwas danach glaubte. Archäologische Funde belegen diese Entwicklung eindrucksvoll. In Shanida im heutigen Irak entdeckten Forscher das Grab eines Neandertalers, in dem Pollenreste gefunden wurden, Hinweise darauf, dass Blumen zur Bestattung niedergelegt wurden. In Kafze in Israel wurden über 90.000 Jahre alte Skelette von Homo sapiens gefunden, die sorgfältig in Gruben gelegt und mit rotem Ocker bestreut waren, einem Pigment, das wahrscheinlich symbolische Bedeutung hatte. Solche Rituale deuten darauf hin, dass Menschen den Tod nicht nur biologisch, sondern auch spirituell erfassten. Die Gründe für diese Rituale können vielfältig gewesen sein. Einerseits hatten sie sicher einen praktischen Zweck. Tote, die begraben wurden, stellten keine Gefahr mehr durch Gerüche oder Raubtiere dar. Doch die sorgfältige Art der Bestattung, die Auswahl bestimmter Gegenstände und die rituellen Handlungen weisen weit darüber hinaus. Offenbar glaubten die Menschen, dass die Verstorbenen eine Reise antraten, für die sie vorbereitet werden mussten. Werkzeuge, Nahrung oder Schmuck könnten als Begleiter ins Jenseits gedacht gewesen sein. Die Bestattungen schufen zudem einen neuen sozialen Raum. Ein Grab war nicht nur für den Toten da, sondern auch für die Lebenden. Es war ein Ort des Erinnerns, vielleicht sogar der Identität einer Gemeinschaft. Gruppen, die ihre Toten ehrten, entwickelten ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl, die Vorstellung, dass man nicht nur im Leben, sondern auch im Tod verbunden blieb. Damit zeigen die frühen Bestattungen die ersten Wurzeln von Religion und Spiritualität. Sie markieren den Beginn einer Symbolwelt, die über das Sichtbare hinausging und Fragen nach Sinn, Dasein und Ewigkeit aufwarf. Wenn wir heute auf diese Gräber blicken, sehen wir mehr als Skelette und Beigaben. Wir sehen das Aufkeimen jener menschlichen Dimension, die uns bis heute prägt. Das Bedürfnis, den Tod zu deuten, Trost zu finden und an eine Fortdauer des Lebens zu glauben. Mit den ersten Bestattungen trat der Mensch endgültig in eine Welt ein, in der nicht nur das Überleben zählte, sondern auch die Suche nach Bedeutung. Letzte Eiszeit. Die letzte Eiszeit, die bis etwa 10.000 vor Christus andauerte, stellte den Menschen vor gewaltige Herausforderungen. Weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas waren von mächtigen Gletschern bedeckt, die Temperaturen lagen deutlich unter den heutigen Werten und das Leben war geprägt von Kälte, Stürmen und kargen Landschaften. Doch gerade in dieser extremen Epoche bewies der Mensch eine erstaunliche Fähigkeit. Er passte sich an, nicht durch körperliche Veränderung, sondern durch Erfindungsreichtum, Technik und Gemeinschaft. Die wichtigste Errungenschaft war der Schutz vor der Kälte. Kleidung wurde nun zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Lebens. Aus Tierhäuten und Fellen fertigten die Menschen Mäntel, Hosen und Schuhe, die sie mit Knochen oder Holzwerkzeugen bearbeiteten. Nadeln aus Knochen oder Elfenbein, die in vielen Fundorten entdeckt wurden, zeigen, wie präzise die Handwerkskunst bereits war. Kleidung wurde zugeschnitten, zusammengenäht und so angepasst, dass sie den Körper eng umschloss. Ein entscheidender Schritt, der es erlaubte, auch in Regionen zu überleben, die ohne Schutz tödlich gewesen wären. Parallel dazu entwickelte sich der Hüttenbau. Während Höhlen nach wie vor genutzt wurden, begannen die Menschen zunehmend, eigene Behausungen zu errichten. Sie bauten Zelte und Hütten aus Holz, Geweihen und Tierknochen, die mit Fellen abgedeckt wurden. Besonders eindrucksvoll sind die Funde aus Osteuropa, wo Menschen ganze Siedlungen aus Mammutknochen errichteten. Solche Behausungen boten nicht nur Schutz vor Wind und Schnee, sondern wurden auch zu Orten der Gemeinschaft, in denen Feuerstellen Wärme und Licht spendeten. Die Anpassung an die Eiszeit zeigte sich auch in der Jagd. Große Tiere wie Mammuts, Wollnashörner, Bisons und Rentiere wurden zu zentralen Lebensgrundlagen. Ihr Fleisch ernährte die Gruppen, aus Fellen fertigte man Kleidung und Zelte, aus Knochen Werkzeuge. Jagdstrategien wurden immer ausgefeilter, mit Treibjagden, Fallen und koordinierter Zusammenarbeit. Dabei spielte der Bogen gegen Ende der Eiszeit eine wachsende Rolle, da er die Reichweite und Effizienz erheblich steigerte. Die harte Umwelt veränderte auch das soziale Leben. Nur in enger Gemeinschaft konnte man bestehen. Arbeitsteilung, Wissenstransfer und gegenseitige Unterstützung wurden zur Überlebensstrategie. Auch Rituale und Symbole gewannen Bedeutung. In Zeiten ständiger Gefahr gaben sie Halt und Orientierung. Mit dem Ende der letzten Eiszeit veränderte sich die Welt erneut. Die Gletscher schmolzen, die Temperaturen stiegen, Wälder breiteten sich aus, Tiere wie das Mammut verschwanden. Neue Landschaften boten neue Möglichkeiten. Doch die Anpassungsstrategien, die der Mensch in dieser Zeit entwickelt hatte, Kleidung, Baukunst, soziale Organisation, blieben bestehen und wurden die Grundlage für die nächste große Revolution, die Sesshaftwerdung und den Beginn der Landwirtschaft. So war die Eiszeit nicht nur eine Zeit der Bedrohung, sondern auch eine Epoche, in der der Mensch seine größte Stärke unter Beweis stellte. Die Fähigkeit, durch Erfindung und Zusammenarbeit selbst den härtesten Naturkräften zu trotzen. Mittelsteinzeit. Mit dem Ende der letzten Eiszeit und dem Beginn einer wärmeren Phase der Erdgeschichte trat die Menschheit in eine Übergangszeit ein, die Mittelsteinzeit, auch Mesolithikum genannt. Sie erstreckte sich etwa von 10.000 bis 6.000 vor Christus und war geprägt von tiefgreifenden Veränderungen in Natur und Lebensweise. Wälder breiteten sich dort aus, wo zuvor Tundra und Steppe geherrscht hatten. Große eiszeitliche Tiere wie Mammuts und Wollnashörner verschwanden und an ihre Stelle traten Rehe, Wildschweine und Hirsche. Um in dieser neuen Umwelt bestehen zu können, entwickelten die Menschen neue Werkzeuge und Techniken. Die bedeutendste davon war der systematische Einsatz von Pfeil und Bogen. Diese Waffe veränderte die Jagd grundlegend. Während Speere und Wurfhölzer vor allem für den Nah- oder Mitteldistanzkampf geeignet waren, erlaubte der Bogen präzise Angriffe aus sicherer Entfernung. Jäger konnten sich besser tarnen, schneller schießen und auch kleinere, flinkere Tiere erlegen, die mit schweren Speeren kaum zu treffen waren. Damit erweiterte sich das Beutespektrum erheblich. Die Herstellung von Pfeil und Bogen erforderte große handwerkliche Fähigkeiten. Aus flexiblem Holz wie Eibe oder Ulme wurden Bögen gefertigt, die durch Sehnen aus Tierdarm oder Pflanzenfasern gespannt wurden. Die Pfeile bestanden aus geraden Schäften mit Spitzen aus Feuerstein oder Knochen, manchmal mit Widerhaken versehen. Federn am Ende stabilisierten die Flugbahn. Diese Kombination von Materialien und Techniken zeigt, wie komplex das Wissen der mesolithischen Jäger bereits war. Doch die Mittelsteinzeit brachte nicht nur neue Waffen hervor. Auch die Werkzeuge wurden kleiner und feiner. Mikrolithen, winzige, sorgfältig geschlagene Steinklingen, wurden in Holz- oder Knochenschäfte eingesetzt, um Messer, Harpunen oder Pfeilspitzen zu bilden. Die Vielseitigkeit dieser Werkzeuge spiegelte die Anpassung an die veränderte Umwelt wider. Lebensweise und Siedlungen begannen sich ebenfalls zu verändern. Zwar lebten die Menschen weiterhin als Jäger und Sammler, doch die Jagd mit Pfeil und Bogen erlaubte flexiblere Gruppenstrukturen. Funde von Pfahlbauten, Fischerlagern und saisonalen Siedlungen zeigen, dass Gemeinschaften begannen, sich zeitweise an bestimmten Orten niederzulassen, um Fischfang, Jagd und Sammeln effizient zu kombinieren. Auch kulturell lässt sich in der Mittelsteinzeit eine Entwicklung erkennen. Schmuck aus Knochen, Muscheln und Tierzähnen war verbreitet und Felsritzungen zeugen von künstlerischem Ausdruck. Der enge Bezug zur Natur blieb bestehen, doch er zeigte sich zunehmend in Ritualen, Symbolen und vielleicht ersten Formen von Glaubensvorstellungen, die eng mit Jagd und Fruchtbarkeit verbunden waren. Das Mesolithikum war damit eine Zeit des Übergangs. keine Revolution wie die Sesshaftwerdung, aber eine Phase, in der entscheidende Grundlagen gelegt wurden. Pfeil und Bogen sind dabei das sichtbarste Symbol. Sie machten den Menschen unabhängiger, effizienter und eröffneten ihm neue Möglichkeiten, in einer sich wandelnden Welt zu bestehen. Sesshaftigkeit. Vor etwa 10.000 Jahren ereignete sich eine der größten Umwälzungen in der Menschheitsgeschichte. Die Menschen begannen sesshaft zu werden. Dieser Schritt markierte den Übergang von der Mittelsteinzeit zur Jungsteinzeit, auch Neolithikum genannt. Schauplatz dieser Entwicklung war vor allem der sogenannte fruchtbare Halbmond, eine Region, die sich vom östlichen Mittelmeer über Mesopotamien bis in den Iran erstreckt. Dort fanden unsere Vorfahren Bedingungen vor, die es erstmals erlaubten, dauerhaft an einem Ort zu leben. Die Sesshaftigkeit war kein plötzlicher Umbruch, sondern ein langsamer Prozess. Zunächst waren es saisonale Lagerplätze, die regelmäßig genutzt wurden. Doch mit der Zeit entdeckten die Menschen, dass sie Pflanzen wie Weizen, Gerste oder Linsen nicht nur sammeln, sondern gezielt anbauen konnten. Ebenso begannen sie, Tiere wie Schafe und Ziegen nicht mehr nur zu jagen, sondern dauerhaft zu halten. Diese Entwicklungen machten es möglich, Vorräte zu schaffen. Ein völlig neuer Gedanke in einer Welt, die bis dahin vom ständigen Wechsel zwischen Hunger und Sättigung geprägt war. Mit der Möglichkeit, Nahrung zu lagern, änderte sich die gesamte Lebensweise. Aus mobilen Gruppen von Jägern und Sammlern wurden sesshafte Gemeinschaften, die feste Siedlungen errichteten. Erste Dörfer wie Jericho oder Çatalhöyük entstanden, mit Häusern aus Lehmziegeln, die eng aneinander gebaut wurden. Innerhalb dieser Strukturen entwickelten sich neue Formen von Zusammenleben, Arbeitsteilung, Handwerk und erste Ansätze von sozialer Organisation. Die Sesshaftigkeit brachte Chancen, aber auch Probleme. Auf der einen Seite sicherte sie Nahrung in größerer Menge und förderte das Bevölkerungswachstum. Sie erlaubte eine Stabilität, die Jägern und Sammlern unbekannt war, und schuf die Grundlage für Handel, Kultur und spätere Staaten. Auf der anderen Seite bedeutete sie mehr Abhängigkeit von Ernten, mehr Arbeit auf den Feldern und neue Konflikte um Besitz. Krankheiten verbreiteten sich leichter in dicht besiedelten Dörfern und soziale Unterschiede traten stärker hervor. Kulturell jedoch eröffnete die Sesshaftigkeit ganz neue Horizonte. Mit festen Häusern kamen Vorratskammern, Werkstätten und erste Heiligtümer. Rituale wurden stärker an bestimmte Orte gebunden und die Vorstellung von Eigentum gewann an Bedeutung. Kunstwerke, Schmuck und religiöse Symbole wurden nicht mehr nur auf Reisen mitgeführt, sondern an festen Orten geschaffen und verehrt. Der Beginn der Sesshaftigkeit war damit ein fundamentaler Einschnitt, der Schritt von einer mobilen Existenz hin zu einem Leben mit festen Strukturen. Er markierte den Anfang der Jungsteinzeit und bereitete den Weg für alle späteren Entwicklungen. Landwirtschaft, Städte, Schrift, Staaten und Zivilisationen. Im fruchtbaren Halbmond, wo all dies seinen Anfang nahm, begann die Menschheit nicht mehr nur in der Natur zu leben, sondern sie zu gestalten. Hier legte sie das Fundament für die Welt, wie wir sie heute kennen. Ackerbau. Mit der Sesshaftigkeit verband sich eine der folgenreichsten Erfindungen der Menschheit, der gezielte Anbau von Getreide. Um etwa 9500 vor Christus begannen die Menschen im fruchtbaren Halbmond, Wildpflanzen wie Einkorn, Emmer und Gerste nicht mehr nur zu sammeln, sondern systematisch auf Feldern zu kultivieren. Dieser Schritt zum Ackerbau war nichts weniger als eine Revolution. Er veränderte das Verhältnis zwischen Mensch und Natur grundlegend und mit ihm die gesamte Gesellschaft. Getreide hatte ideale Eigenschaften, die es zu einer perfekten Kulturpflanze machten. Es ließ sich leicht anbauen, brachte viele Körner hervor und konnte getrocknet lange gelagert werden. Damit war erstmals eine planbare Nahrungsversorgung möglich. Während Jäger und Sammler immer von der Verfügbarkeit saisonaler Früchte und Tiere abhängig gewesen waren, konnten Bauern nun Vorräte schaffen, die auch in mageren Zeiten reichten. Diese Fähigkeit, Nahrung zu speichern, legte den Grundstein für Bevölkerungsexplosion, dauerhafte Siedlungen und komplexe Gesellschaften. Doch Ackerbau bedeutete harte Arbeit. Felder mussten vorbereitet, Böden aufgelockert, Pflanzen ausgesät und Unkraut entfernt werden. Neue Werkzeuge entstanden, Hacken aus Stein oder Knochen, später auch primitive Pflüge. Frauen und Männer arbeiteten gemeinsam auf den Feldern. Kinder halfen beim Sammeln und Verarbeiten. Das Jahr erhielt nun eine neue Ordnung, den Rhythmus von Aussaat, Wachstum und Ernte. Mit dem Ackerbau entwickelte sich auch die Kultur des Mahlens und Backens. Steine wurden zu Mahlsteinen geformt, mit denen man Körner zerreiben konnte. Daraus entstand Mehl, aus dem Brei und später Fladenbrot zubereitet wurde. Ein völlig neuer Nahrungstyp, energiereich und vielfältig. Diese Ernährungsweise prägte ganze Zivilisationen und ist bis heute ein Grundpfeiler menschlicher Ernährung. Der Ackerbau veränderte auch das Denken. Der Boden wurde zu Besitz, Felder zu Ressourcen, die man verteidigen musste. So entstanden erstmals klare Konzepte von Eigentum, Vererbung und Grenzen. Gemeinschaften mussten ihre Arbeit organisieren, Vorräte schützen und Konflikte regeln. Damit begann eine soziale Entwicklung, die in Hierarchien, Handel und schließlich in Staaten münden sollte. Nicht zu unterschätzen ist auch die spirituelle Dimension. Mit dem Getreideanbau wuchs die Bedeutung von Fruchtbarkeit und Erntefesten. Götter und Geister wurden angerufen, Regen und Sonne verehrt, Rituale hielten den Jahreslauf fest. Die Landwirtschaft brachte also nicht nur Nahrung, sondern auch eine neue religiöse Welt, die sich um die Zyklen der Natur drehte. So war der Anbau von Weizen und Gerste weit mehr als eine technische Neuerung. Er war ein Wendepunkt, der das Leben des Menschen aus der Unsicherheit der Wildnis in die Planbarkeit der Kultur führte. Mit jedem Korn, das in die Erde gelegt wurde, begann der Mensch, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die Grundlagen für Zivilisation zu schaffen. Viehzucht. Etwa zur gleichen Zeit, als der Ackerbau entstand, vollzog sich eine zweite große Veränderung, die das Leben der Menschen dauerhaft prägen sollte: die Domestikation von Tieren. Schafe, Ziegen und später Rinder wurden nicht länger nur gejagt, sondern gezielt gehalten, gezüchtet und genutzt. Dieser Schritt war von ebenso großer Bedeutung wie die Landwirtschaft. Er machte die Menschen unabhängiger von der Jagd und eröffnete völlig neue Möglichkeiten in Ernährung, Arbeit und Kultur. Die ersten Tiere, die gezähmt wurden, waren Schafe und Ziegen. Beide eigneten sich ideal. Sie sind genügsam, fressen verschiedenste Pflanzen und lassen sich in Herden leicht kontrollieren. Schafe lieferten Wolle und Fell, Ziegen gaben Milch, Fleisch und Knochen. Bald folgten Schweine und Rinder. Rinder waren nicht nur Fleischlieferanten, sondern auch starke Arbeitstiere, die Wagen zogen und Felder pflügten. Damit wurden sie zu zentralen Partnern im Alltag der frühen Bauern. Viehzucht bedeutete, dass Nahrung nicht mehr ausschließlich vom Jagderfolg abhing. Milch und Fleisch standen regelmäßig zur Verfügung. Felle boten Kleidung und Decken. Knochen und Hörner dienten als Werkzeuge. Mit den Tieren entstand auch eine Form von lebendem Vorrat. Herden konnten über Monate und Jahre hinweg Nahrung sichern, selbst wenn die Ernte schlecht ausfiel. Doch die Domestikation war nicht nur praktisch. Sie brachte tiefgreifende soziale und kulturelle Folgen mit sich. Vieh wurde zum Symbol von Reichtum und Macht. Wer viele Tiere besaß, konnte seine Familie und Gemeinschaft versorgen, Überschüsse tauschen oder sich politischen Einfluss sichern. Mit der Viehzucht begann also auch eine erste soziale Differenzierung. Manche Menschen wurden reicher und mächtiger als andere. Auch im religiösen Bereich hinterließ die Viehzucht Spuren. Tiere erhielten einen besonderen Platz in Mythen und Ritualen. Opfer von Schafen, Ziegen oder Rindern spielten eine zentrale Rolle in frühen Kulten, die Fruchtbarkeit und Wohlstand sichern sollten. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier war von Respekt, Abhängigkeit und zugleich Herrschaft geprägt. Eine Beziehung, die sich durch die gesamte weitere Geschichte zieht. Nicht zuletzt veränderte die Viehzucht auch das tägliche Leben. Menschen blieben nun länger an einem Ort, da Tiere regelmäßig versorgt werden mussten. Dies verstärkte die Sesshaftigkeit, führte zu größeren Dörfern und komplexeren Gemeinschaften. Allerdings brachte sie auch neue Herausforderungen. Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übersprangen, wurden zum ständigen Begleiter der Zivilisation. Die Domestikation von Schafen, Ziegen und Rindern war also weit mehr als eine technische Neuerung. Sie schuf eine Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, die das Überleben sicherte, Wohlstand ermöglichte und die Grundlagen für Handel, Religion und soziale Ordnung legte. Zusammen mit dem Ackerbau formte die Viehzucht das Fundament jener Welt, die wir bis heute kennen. Eine Welt, in der Tiere nicht nur Nahrung, sondern auch Kulturträger und Lebensbegleiter wurden. Dauerhafte Siedlungen. Mit der Sesshaftigkeit, dem Ackerbau und der Viehzucht entstand eine Entwicklung, die das Gesicht der Menschheit für immer veränderte. Die Gründung dauerhafter Siedlungen. Aus kleinen, saisonalen Lagern von Jägern und Sammlern wurden feste Dörfer, die über Generationen hinweg Bestand hatten. Orte wie Jericho im heutigen Palästina oder Çatalhöyük in Anatolien zählen zu den ältesten bekannten Städten der Welt. Sie markieren den Übergang von einer mobilen Existenz zu einer Gesellschaft, die dauerhaft an einen Ort gebunden war. Jericho, am Jordan gelegen, gilt als eine der frühesten dauerhaften Siedlungen, die bis ins 9. Jahrtausend vor Christus zurückreicht. Mit seiner Lage an einer Quelle und fruchtbaren Böden bot es ideale Voraussetzungen für Landwirtschaft. Archäologen fanden dort nicht nur Überreste von Lehmziegelhäusern, sondern auch einen monumentalen Turm und Stadtmauern, frühe Anzeichen von Organisation und gemeinschaftlicher Arbeit. Solche Bauwerke zeigen, dass die Bewohner bereits weit über das reine Überleben hinausdachten. Sie schufen Strukturen zum Schutz, zur Repräsentation und vielleicht auch zur rituellen Bedeutung. Çatalhöyük, gegründet um 7500 vor Christus, war ein weiterer Meilenstein. Diese Siedlung beherbergte mehrere tausend Menschen und bestand aus eng aneinander gebauten Häusern ohne Straßen. Man betrat die Wohnungen über Leitern von den Dächern aus, ein Hinweis auf ein völlig anderes Verständnis von urbanem Leben. Die Häuser waren reich mit Wandmalereien geschmückt und in ihnen fanden sich zahlreiche Statuetten und religiöse Symbole. Besonders auffällig sind Darstellungen von Göttinnen, die auf die Bedeutung von Fruchtbarkeit und Natur hinweisen. Mit dauerhaften Siedlungen veränderte sich auch die Gesellschaft. Die Nähe vieler Menschen erforderte neue Regeln des Zusammenlebens, eine gewisse Arbeitsteilung und möglicherweise erste Formen politischer Führung. Vorratsspeicherung machte eine Organisation notwendig, ebenso der Schutz der Felder und Herden. Handel gewann an Bedeutung, Überschüsse konnten getauscht werden, sodass sich Netzwerke zwischen verschiedenen Gemeinschaften entwickelten. Doch die neue Lebensweise hatte auch Schattenseiten. Wo viele Menschen dicht beieinander lebten, verbreiteten sich Krankheiten leichter. Konflikte um Ressourcen führten zu Spannungen innerhalb und zwischen den Gemeinschaften. Auch soziale Unterschiede begannen sich abzuzeichnen. Einige Familien hatten mehr Tiere, Land oder Vorräte als andere. Der Beginn von Hierarchien, die in späteren Zivilisationen deutlich ausgeprägt sein sollten. Die dauerhaften Siedlungen waren somit mehr als nur Orte zum Wohnen. Sie waren Keimzellen einer neuen Gesellschaftsform. Komplexer, arbeitsteiliger, kulturell reicher. Hier entstanden die ersten Anfänge von Architektur, Religion, Kunst und politischer Organisation. Mit Jericho, Çatalhöyük und anderen frühen Dörfern begann die Menschheit, nicht mehr nur Teil der Landschaft zu sein. Sie formte ihre Umgebung nach eigenen Vorstellungen. Die Siedlungen wurden zu Zentren des Lebens, aus denen sich später Städte, Reiche und ganze Zivilisationen entwickelten. In ihnen liegt der Ursprung dessen, was wir heute als Gesellschaft verstehen. Keramik. Mit dem Übergang zur Jungsteinzeit vollzog sich ein weiterer entscheidender Schritt. Die Erfindung und Verbreitung der Keramik. Etwa ab dem 7. Jahrtausend vor Christus begannen Menschen im Nahen Osten, in China und später auch in Europa, Ton zu formen und im Feuer zu härten. Diese Technik war mehr als eine handwerkliche Neuerung. Sie revolutionierte den Alltag, indem sie erstmals erlaubte, Vorräte zuverlässig zu lagern, Nahrung zu kochen und Wasser zu transportieren. Die ältesten bekannten Keramikfunde stammen sogar noch aus der Zeit vor der Sesshaftigkeit. In der japanischen Jomon-Kultur wurden schon um 14.000 vor Christus Tongefäße hergestellt, die zu den frühesten Keramiken der Welt zählen. Im fruchtbaren Halbmond setzte sich die Technik jedoch erst mit der Landwirtschaft durch, da dort ein ständiger Bedarf an Aufbewahrungs- und Kochgefäßen bestand. In Europa tauchte Keramik ab etwa 6500 vor Christus auf, beispielsweise in den linienbandkeramischen Kulturen, deren charakteristische Muster bis heute erkennbar sind. Keramikgefäße hatten vielfältige Vorteile. Zum einen konnten sie Körner, Hülsenfrüchte oder getrocknetes Fleisch über lange Zeit schützen, was die Vorratshaltung revolutionierte. Zum anderen erlaubten sie das Kochen von Getreidebrei oder Suppen, wodurch Nahrungsmittel bekömmlicher und energiereicher wurden. Auch die Fermentation, etwa von Milch oder alkoholischen Getränken, wurde durch Keramikgefäße erleichtert. Damit eröffnete die Technik völlig neue Ernährungsweisen. Darüber hinaus war Keramik ein Medium künstlerischen Ausdrucks. Viele Gefäße wurden nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ gestaltet. Eingeritzte Linien, geometrische Muster, farbige Bemalungen oder plastische Verzierungen verliehen den Objekten Symbolkraft. Manche Tongefäße dienten wohl rituellen Zwecken, etwa als Grabbeigaben oder Opfergaben. Besonders eindrucksvoll sind die aufwendig verzierten Gefäße der Cucuteni-Trypilia-Kultur in Osteuropa ab ca. 5000 vor Christus, die spiralförmige Muster in leuchtenden Farben zeigten. Die Herstellung selbst erforderte Geschick. Ton musste aus Flussufern oder Lehmgruben gewonnen, geknetet, geformt und anschließend in offenen Feuerstellen oder später in einfachen Brennöfen gehärtet werden. Mit der Zeit entwickelten sich Techniken wie die Glättung, das Drehen und das Polieren, die die Gefäße haltbarer und schöner machten. Die Bedeutung der Keramik kann kaum überschätzt werden. Sie steht für den Übergang von einer rein unmittelbaren Lebensweise, in der Nahrung sofort verzehrt werden musste, zu einer Kultur der Vorratshaltung, Planung und Organisation. Damit war sie ein Baustein für wachsende Gemeinschaften, für Handel und für die Entstehung komplexerer Gesellschaften. Keramik war also mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Sie war Ausdruck von Kultur, Symbol von Sesshaftigkeit und Werkzeug der Zivilisation. Mit jedem Gefäß, das im Feuer gehärtet wurde, machten die Menschen einen Schritt weiter auf dem Weg von der einfachen Dorfgemeinschaft hin zu den ersten Hochkulturen. Polierte Steinwerkzeuge. Mit dem Beginn der Jungsteinzeit erhielten die Werkzeuge des Menschen ein völlig neues Gesicht. Hatte man zuvor vor allem durch Abschlagen und Splittern von Feuerstein grobe Klingen und Spitzen hergestellt, so begann man nun, Steine zu schleifen und zu polieren. Dieser scheinbar kleine technische Schritt bedeutete eine Revolution. Werkzeuge wurden härter, langlebiger und präziser. Polierte Äxte, Sicheln und Mahlsteine wurden zu den Symbolen einer neuen Lebensweise, der Landwirtschaft und Sesshaftigkeit. Besonders die polierte Steinaxt war von unschätzbarem Wert. Mit ihr konnten Bäume gefällt, Wälder gerodet und Felder angelegt werden. Sie war also das Werkzeug, mit dem der Mensch buchstäblich den Boden für seine Zukunft bereitete. Glatte, scharfe Klingen schnitten tiefer und hielten länger als die alten geschlagenen Werkzeuge. Dies machte das Roden von Wäldern nicht nur möglich, sondern auch effizient. Eine Grundvoraussetzung, um dauerhaft Ackerflächen zu schaffen. Neben Äxten gewannen auch Sicheln an Bedeutung. Mit ihnen ließ sich Getreide schnell und sauber ernten. Oft wurden Feuerstein- oder Obsidianklingen in Holzschäfte eingesetzt, deren glatte Oberfläche durch Polieren verbessert war. Diese Werkzeuge erlaubten erstmals eine systematische Landwirtschaft, bei der größere Mengen an Nahrung in kürzerer Zeit gewonnen werden konnten. Ebenso wichtig waren Mahlsteine. Mit ihnen zermahlte man das geerntete Getreide zu Mehl, das sich in Brei oder Fladenbrot verwandeln ließ. Solche Mahlsteine, oft aus härteren Gesteinen gefertigt, zeigen deutliche Gebrauchsspuren. Eingefurchte Rillen und abgeriebene Flächen zeugen von jahrelanger Nutzung. Sie sind stille Zeugen dafür, dass die Ernährung der Menschen nun auf einer neuen Grundlage stand. Das Polieren von Steinen war arbeitsaufwendig. Stunden oder tagelang musste man eine Klinge an Sand oder anderen harten Oberflächen reiben, bis sie glatt und scharf wurde. Doch die Mühe lohnte sich. Polierte Werkzeuge hielten länger, zerbrachen seltener und steigerten die Produktivität erheblich. Dieser technische Fortschritt zeigt, dass die Menschen bereit waren, Zeit und Energie in Werkzeuge zu investieren, die für die Gemeinschaft von großem Nutzen waren. Polierte Steinwerkzeuge waren damit mehr als nur Hilfsmittel. Sie verkörpern den Übergang vom reinen Überleben zum gezielten Gestalten der Umwelt. Mit ihnen wurde der Mensch zum aktiven Baumeister seiner Lebenswelt. Wälder wurden gerodet, Felder bestellt, Dörfer gebaut. Ohne sie wären die dauerhaften Siedlungen, der Ackerbau und die Viehzucht kaum denkbar gewesen. Die polierten Werkzeuge der Jungsteinzeit markieren also eine neue Stufe der Kultur. Sie stehen für die wachsende Kontrolle über Natur, für Arbeitsteilung und Spezialisierung. Und sie sind ein Sinnbild dafür, dass der Mensch begonnen hatte, nicht nur in der Welt zu leben, sondern sie systematisch nach seinen Bedürfnissen umzuformen. Übergang zur Bronzezeit. Um etwa 3000 vor Christus begann ein neues Zeitalter, das die Menschheitsgeschichte entscheidend prägen sollte, die Bronzezeit. Mit der Entdeckung und Nutzung von Metallen wie Kupfer und Zinn, die zur Herstellung der widerstandsfähigen Bronze legiert wurden, endete die lange Epoche der Steinzeit. Dieser Übergang vollzog sich nicht abrupt, sondern in Etappen, doch er markiert den Beginn einer völlig neuen Ära. Werkzeuge, Waffen und Schmuck wurden nun nicht mehr aus Stein, sondern aus Metall gefertigt, härter, dauerhafter und vielseitiger. Schon zuvor hatten Menschen vereinzelt reines Kupfer verwendet, das in manchen Regionen natürlich vorkam. Doch Kupfer allein war relativ weich und nur bedingt geeignet für robuste Werkzeuge. Der entscheidende Fortschritt bestand darin, Kupfer mit Zinn zu mischen. Diese Legierung ergab Bronze, ein Metall, das deutlich härter war und sich zugleich leichter gießen ließ. Damit konnten Äxte, Schwerter, Dolche oder Sicheln in Formen gegossen und in hoher Qualität produziert werden. Ein Schritt, der die gesamte Technik auf ein neues Niveau hob. Der Übergang zur Bronzezeit war mehr als nur ein technologischer Wandel. Er schuf die Grundlage für tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Metall war kostbar und die Kunst seiner Gewinnung und Verarbeitung war komplex. Bergbau, Schmelzöfen, Gussformen, all dies erforderte spezialisiertes Wissen. Damit entstand eine Arbeitsteilung, die über die Landwirtschaft hinausging. Schmiede und Metallurgen wurden zu einer eigenen sozialen Gruppe, deren Fähigkeiten begehrt und angesehen waren. Die neue Technik förderte auch Handel und Austausch. Kupfer und Zinn kamen oft aus weit voneinander entfernten Regionen. Kupfer beispielsweise aus Anatolien oder dem Balkan, Zinn aus Zentralasien oder Westeuropa. Um Bronze herzustellen, mussten weitreichende Handelsnetze entstehen, die erstmals ganze Kontinente verbanden. So brachte die Bronzezeit nicht nur neue Waffen, sondern auch den Beginn internationaler Kontakte und Abhängigkeiten. Bronze veränderte auch das Gesicht der Macht. Herrscher, die Zugang zu Metall hatten, konnten Krieger mit Schwertern und Rüstungen ausstatten und ihre Herrschaft sichern. Gleichzeitig wurden prächtige Schmuckstücke, Götterstatuetten und kultische Objekte aus Bronze gefertigt, Zeichen von Reichtum und Status, die Religion und Politik miteinander verbanden. Mit der Bronzezeit begann also der Weg in eine stärker hierarchisch geprägte Welt. Reichtum konzentrierte sich bei Eliten, Kriegergesellschaften entstanden und die ersten Hochkulturen, etwa in Mesopotamien oder Ägypten, nutzten Bronze, um ihre Macht auszubauen. So bedeutete der Übergang zur Bronzezeit das Ende der Steinzeit, aber zugleich den Beginn einer neuen Epoche, einer Welt, in der Technik, Handel, Macht und Kultur immer enger miteinander verflochten waren. Mit Bronze hatte der Mensch ein Material gefunden, das ihn nicht nur effizienter arbeiten und kämpfen ließ, sondern auch den Grundstein für Zivilisationen legte, die bis heute nachwirken.